Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Die Mauer fiel nicht einfach so. Schon lange vorher fand das Volk seine Sprache wieder. Doch wo ertönten zum ersten Mal die Sprechchöre die Forderungen nach Freiheit und Reformen? Berlin? Da gab es die größte Demonstration, aber erst am 4. November 89. Leipzig auch nicht, davor waren ja schon die Proteste im Plauen am 7. Mai. Das war früh, aber bereits eine Woche zuvor ging man im Havelland auf die Straße, in Großwudicke. Thilo Schmidt ist hingefahren.
Bei unserem letzten Waldbrand hatten wir ja Probleme gehabt bei den ersten Angriffen mit den C-Schläuchen. Ja, das gucken wir uns nochmal an. Wie wir das
die Feuerwehr von Großwudicke im Havelland rückt zur abendlichen Übung aus. Nick Arnstedt fährt heute nicht mit. Er erzählt stattdessen davon, was am Abend des 30. April 1989 in Großwudicke passiert ist.
Gut, dann aufsetzen. Machen wir los.
Es ist der Vorabend des 1. Mai 89, des Kampf- und Feiertages der Arbeiterklasse, der in allen Orten in der ganzen DDR gefeiert wird. Mit Fackelumzügen und einem Umzug durchs Dorf.
Dieser Umzug ging erst durchs Dorf, durch den Ort und begann und endete, so wie ich mich erinnern kann, am Sportplatz. Und am Sportplatz gab es dann im Anschluss so eine kleine Feierlichkeit.
Nick Arnstedt, knapp 17 Jahre alt, und die anderen Feuerwehrleute von Großwudicke sind wie jedes Jahr in ihren Ausgehuniformen dabei. Die Parteien sind da, die lokalen Autoritäten.
Dann wurden im Anschluss daran halt eben auch so Lieder gesungen, die relativ harmlos anfingen, wie mit Es gibt kein Bier auf Hawaii und so weiter. Und ja, zu späterer Stunde, wir waren halt eben alle auch recht jung. Also ich war noch nicht mal ganz 17 Jahre. Und dann wurde die ganze Situation auch so ein bisschen politischer, wo man dann halt eben in Chören kann man nicht sagen, aber mit mehreren halt eben solche Sachen von sich gab, wie wer kraucht so spät durch Nacht und Rüben, es ist der Erich, er will nach drüben. Und das gefiel natürlich den Anwesenden der Partei und so weiter nicht so besonders gut.
Also das allein ist schon höchste Dekadenz gegen die SED.
Der Historiker Jens Schöne.
Aber es geht dann noch weiter und das fand ich dann tatsächlich äußerst verblüffend. Die singen dann zum Schluss: Jetzt reißen wir die Mauer ein, Deutschland wird vereinigt sein.
Jens Schöne, stellvertretender Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur des Landes Berlin, hat diesen Abend anhand der Stasi-Akten rekonstruiert und kommt zu einem bemerkenswerten Schluss.
Am 30. April 1989, bevor irgendwas großartig passiert in der DDR, sind die schon so weit und nehmen quasi dann Weltgeschichte schon vorweg. Ich bin mir sehr sicher, dass das vorher auch schon im geschlossenen Rahmen diskutiert wurde, dass es nicht die allerersten sind in Großwudicke, die auf diese Idee kommen. Aber sie sind, Kenntnisstand heute, die ersten, die das öffentlich vor der Bevölkerung, auch vor der Staatssicherheit vortragen, auf ihre Art und Weise. Die Obrigkeit, die angesprochen wird, ist vor Ort. Das ist der entscheidende Punkt. Und das wissen die.
Was Nick Arnstedt und seine Kameraden nicht wissen, war, wie sich die Obrigkeit verhalten wird. Sie tut nichts. Auch der Bürgermeister interveniert nicht.
Besonders an der Situation war natürlich, dass wir als Feuerwehr in Uniform waren und insofern eigentlich den Staat repräsentieren sollten. Und das machte die ganze Sache natürlich etwas prekär.
Nach seiner Erinnerung sind es 12 bis 15 Kameraden, die in den Chor einstimmen, vor allem Jüngere. Keine große Gruppe, aber man ist sich sicher, die schweigende Mehrheit des Ortes zu repräsentieren. 40 Meter im Quadrat, Minenfelder, Stacheldraht. Jetzt wisst ihr, wo ich wohne. Ich wohne in der Zone.
Wir hatten natürlich schon das Bedürfnis, etwas freier leben zu wollen auch. Man kennt sich ja und in den Gesprächen, in den allgemeinen Tagesgesprächen und so weiter, in den Kneipen, hat man ja gemerkt, dass halt eben viele Menschen unzufrieden waren, dass sich diese Unzufriedenheit nachher in Dimensionen löst, die nur wenige Monate später begannen. Das konnte man zu dem Zeitpunkt im Mai ja noch nicht wissen.
Die Staatssicherheit vermerkt in ihrem Bericht über diesen Abend feindlich negative Inhalte gegen die DDR. Für Nick Arnstedt hat der Feuerwehraufstand keine Konsequenzen, aber einige Tage später macht er Bekanntschaft mit der Staatssicherheit.
Mit meinem Moped war ich immer bei meinem Kumpel und da habe ich immer auf dem Gehweg geparkt. Und genau gegenüber hat der ABV, ja, also der Abschnittsbevollmächtigte der Volkspolizei, gewohnt. Und er hatte mich dann angezählt und meinte, also ich habe dir jetzt schon zweimal gesagt, dass du mit Motorrad nicht auf dem Gehweg parken kannst. Du schnappst dir jetzt mal 10 Mark und kommst Montag früh bei mir ins Büro. Und dann bin ich am Montag bei ihm im Büro, habe da meine 10 Mark Strafe bezahlt und dann meinte er, jetzt bleib mal noch sitzen, hier kommen noch zwei Herren, die haben an dich eine Frage. Bis dahin wusste ich nicht so recht, was so ein olivgrüner 353er Wartburg zu bedeuten hatte. Als ich dann nach einer Stunde wieder raus war, wusste ich es schon.
Die Stadtsicherheit befragt Arnstedt nach den Vorkommnissen, fragt nach beteiligten Personen. Er verweist darauf, dass an diesem Abend viel Alkohol getrunken wurde und er sich nicht erinnern könne, wer was gesungen hat. Konsequenzen hat die Sache für ihn nicht.
Das ist tatsächlich eine ziemlich interessante Geschichte, auch wie ich finde. Die Stasi berichtet natürlich und sie berichtet an die SED und macht sich Gedanken, was jetzt passieren muss. Da ist gar nicht mehr die Rede davon, die Leute individuell zu bestrafen. Ganz im Gegenteil, die Stasi weist darauf hin, dass es keinen Jugendclub gibt, dass sich die Kids immer nur an der Bushaltestelle treffen können, dass es deswegen hohen Unmut über die Bedingungen vor Ort gibt und empfiehlt tatsächlich der Partei, hier schnell tätig zu werden.
Dass die Zustände in der DDR untragbar sind und dass es so nicht weitergehen kann, ist in der DDR zu diesem Zeitpunkt bereits eine weit verbreitete Erkenntnis, sagt Jens Schöne. Nur die Genossen im Politbüro dachten immer noch, die Welt sei in Ordnung. Wenige Monate später wird ihnen ihr Irrtum klar.